watching.
어쩔 수가 없다. 특별한 일 없으셨습니까?
그 두 분이 사라지셨어요.
면접 잘 봤어?
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 111. Hallo Nikolai.
Hallo Matze. Ja, Schnapszahl heute.
Heute ist die Schnapszahl dran und vorneweg die Frage an dich. Wenn die Person, die dir am nächsten steht im Leben, anfangen würde, Arbeitskollegen verschwinden zu lassen, wie sehr würdest du diese Person schützen?
Das ist, hast du was angestellt? Nein, Spaß. Nee, ich glaube, ich würde ein solches Unterfangen selbst nicht, aber ich würde mich zumindest, ich würde jetzt nicht direkt zur Polizei rennen. Ich würde es zumindest verstehen wollen, was da passiert und schon irgendwie unterstützen vielleicht.
Ja, ich frage, weil diese moralische Frage ist nicht Zentrum des Films, den wir heute besprechen, aber es ist unter anderem eine Frage, die sich eine der Figuren stellen muss. Denn wir reden heute über Park Chan-wooks neuen Film No Other Choice, der bei uns jetzt Anfang 2026 erst startet, in den USA bereits früher, soweit ich weiß, und hatte auch letztes Jahr schon Premiere in Venedig. Das Ganze ist eine Romanverfilmung eines Romans namens The Axe von Donald Westlake. Das Ganze wurde schon mal verfilmt vom französischen Regisseur Costa Gavras. Ich glaube französisch-griechisch, ist aber in Frankreich produziert worden, 2005. Beides Dinge, die ich glaube wir beide nicht wussten, bevor wir den Film gesehen haben.
Nee, wussten wir beide nicht.
Park Chan-wook hat die Idee wohl schon sehr lange mit sich rumgetragen, über 15 Jahre schon, hatte die Rechte, nachdem der in Frankreich verfilmt wurde, zurückgekauft, wollte das auch ursprünglich im US-Setting verfilmen. Das Geld kam, wie so oft, nicht zusammen und das Ganze wurde in Südkorea produziert. Das Ganze ist auch relativ nah an der Vorlage und auch an dem ersten Film. Mit marginalen Unterschieden, weil ich habe den Roman jetzt auch nicht gelesen.
Ich weiß gar nicht, weißt du, von wann der Roman ist?
Der ist von 97.
Ja, okay. Also zumindest, was das Digitale
hat man ihn
auf jeden Fall in die heutige Zeit mit Smartphones und Co. geholt. Mhm.
Das Ganze ist jetzt auch gar nicht, ist jetzt unser zweiter Park Chan-wook-Film, ne? Schon für diesen Podcast, denn Die Frau im Nebel haben wir die haben wir auch hier
genau,
im Podcast gehabt.
Ne? Folge 46, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, war das Decision to Leave, also tatsächlich schon etwas zurück, aber das war der, den haben wir besprochen.
Der war, ich weiß gar nicht mehr, wie du den fandest. Du fandest den so mittel, kann das sein?
Ich fand ihn gut, also ich habe ihn wahnsinnig gut in Erinnerung. Ich fand ihn, glaube ich, recht gut.
Ich hatte vielleicht ein bisschen was anderes in Erinnerung, aber dann, okay. Bevor wir auf den Film jetzt zurückkommen, wir hatten bestimmt das in der letzten Folge schon mal besprochen. Was hast du sonst gesehen von Park Chan-wook bis jetzt?
Ich habe Oldboy immer noch nicht gesehen. Und ich bin auch sonst seine Filmografie mal durchgegangen und habe nicht, ich habe, glaube ich, tatsächlich nur Decision to Leave gesehen.
Okay.
Du warst aber ein bisschen fleißiger und hast noch ein bisschen mehr Vorbereitung auch in dieser Episode beziehungsweise in das Filmschauen vor No Other Choice gesteckt.
Ja, ich habe nämlich die Vengeance, die sogenannte Vengeance-Trilogie, die inoffiziell ja eine Trilogie ist, weil die Filme nicht zusammenhängen, angeschaut, weil ich die ganzen Media-Books im Regal stehen habe, schon seit jetzt über einem Jahr. Und jetzt dachte ich mir, jetzt ist die Gelegenheit, mich dazu zu zwingen. Jetzt habe ich in 3 Tagen dann abends immer einen der Filme geschaut. Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance. Doofe englische Titel, also vor allen Dingen Lady Vengeance, da heißt auf Koreanisch irgendwie die gütige Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Aber es verkauft sich natürlich mit Vengeance nochmal ein bisschen besser. Über die Filme kann ich vielleicht im Anschluss der Folge noch ein bisschen reden, aber war ganz cool, den Kontext zu haben, natürlich den Park Chan-wook-Style verinnerlicht zu haben und dann ins Kino zu gehen. No Other Choice, da geht's wie in der Romanvorlage auch um einen Angestellten in einer Papierfabrik, die machen Spezialpapier, Manzu, gespielt von Lee Byung-hun, der wieder reunited wurde in diesem Film mit Park Chan-wook, denn die beiden haben zusammen den offiziell, sagt Park Chan-wook in seiner Biografie, ersten Film gemacht. Er hatte davor schon 2 Filme gemacht, die aber ein bisschen ausklammert, nämlich Joint Security Area. Das war der Startschuss für seine Karriere, damals sehr erfolgreicher Film in Korea. Manzo, der führt ein sehr glückliches Leben mit einer Familie und deren Kinder, die sie mit reingebracht hat in die Familie. Schönes, großes Haus, aber eines Tages wird er entlassen aus seiner Firma, denn ein amerikanischer Investor kommt und es müssen Jobs gekürzt werden. Und nach kurzer Zeit der Jobsuche, Verzweiflung, kommt er über Umwege auf die Idee, dass er seine Chancen ja vergrößern könnte, indem er die Mitbewerber auf den einen letzten großen Job bei einer anderen Firma, die noch Papier herstellt, in einer Zeit, in der alles digitalisiert wird, dass er die außer Gefecht setzt, um seine Chancen zu erhöhen für eine Bewerbung und sucht sich die 3 stärksten Mitbewerber aus, von denen er denkt, die sind besser qualifiziert als er oder gleich qualifiziert und kommt in so eine, ja, in so eine Gewaltspirale, um seine Jobchancen zu erhöhen. Das Ganze ist in der Romanvorlage, zumindest was ich gelesen habe, hier noch ein bisschen mehr schwarze Komödie. Das Buch ist wohl noch rational kühler. Also da geht es wirklich um diese logische Konsequenz des ökonomischen Drucks, des Kapitalismus quasi. Also in einer Welt, wo wirklich nur noch Leistung und Austauschbarkeit zählt und sonst nichts. Wir haben auch soziale Zwänge natürlich, sozialer Status aufrechtzuerhalten. Ein Mann, der sich alles erarbeitet hat und jetzt alles verliert. Und das ist natürlich ganz, also allen voran eine Geschichte, eine Figur, die sich jedem Wandel in den Weg stellt. Also anstatt sich neu zu erfinden, sagt er, nee, ich will, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Und die einzige Konsequenz ist das, was er tut. Es geht auch ein bisschen um die Rolle des Mannes oder als Vater, als Familienoberhaupt natürlich. Ich fand es witziger als gedacht tatsächlich. Gerade wenn man aus der Vengeance-Trilogie kommt, die auch so ihre dunklen, sehr dunklen satirischen Momente hat natürlich. Aber hier ist der Humor doch schon sehr im Vordergrund. Ja, wie hat No Other Choice für dich funktioniert in Reihe 2?
Ja, war sehr weit vorne, sehr von unten nach oben geblickt, sehr ungewohnte Körperhaltung im Kino mal eingenommen, weil der, also Saal war ja auch brechend voll, hat im Erlebnis aber nicht abgetan, ist natürlich immer eine Umstellung, einen Film zu schauen in einer Sprache, die man so gar nicht spricht. Man liest halt dann doch viel Untertitel, die sehr groß waren, wenn man in der 2. Reihe sitzt. Aber insgesamt hat der Film für mich vor allem auf den ersten Eindruck gut funktioniert. Ich habe viel gelacht, also vor allem der Humor, der passt einfach gut, ist auch genau meine Art von Humor, muss man dazu sagen. Das ganze Themenfeld und die Herangehensweise finde ich von Park Chan-wook wahnsinnig spannend und interessant. Und das haben wir aber immer irgendwie bei nicht amerikanischen Filmen oder auch nicht europäischen Filmen, ist einfach nochmal ein kultureller, also ein ganz anderer kultureller Blickwinkel auf Themen, die man irgendwie dann doch kennt. Aber das macht diese Filme irgendwie trotzdem nochmal besonderer, weil einfach nicht so viel südkoreanische Filme bei uns in der Menge natürlich laufen. Und von daher war der erste Eindruck und auch das Erlebnis echt gut und positiv, muss ich sagen. Als ich aber dann trotzdem nochmal das ist ja doch ein paar Tage jetzt her, dass wir einen Film geschaut haben, mehr drüber nachgedacht habe und tiefer mich mit dem einen oder anderen noch auseinandergesetzt habe, hat das Ganze das ein bisschen geschmälert. Und ja, da können wir aber gleich noch drüber sprechen. So an sich, das Erlebnis war auf jeden Fall gut, spannende Themen, witzig, gutes Schauspiel. Und ich war von der Story auf jeden Fall abgeholt und mitgenommen. Mhm. Wie war es bei dir von Vengeance in eigentlich ja auch irgendwo, naja, nicht wirklich Vengeance, es ist eher mehr proaktives.
Da ist gar keine Vengeance mehr drin, ja. Nee. Ich fand das insgesamt richtig gut. Nicht so gut wie die drei Filme, die ich jetzt davor geguckt habe, auch, ich weiß nicht, ich würde ihn so ein bisschen bei, jetzt würde ich Die Frau im Nebel sagen, wie heißt der englische Titel nochmal?
Decision to Leave.
Ah ja, vielleicht so auf dem Level von Decision to Leave sehen. Handmaiden, glaube ich, hatte ich auch ein bisschen stärkeren Eindruck von. Also ich finde, dass Park Chan-wook hier immer noch so in gewohnter Manier abliefert, vor allen Dingen in seinem Stil. Ich mag seinen Bildstil einfach sehr gerne, weil er erzählt viel über die Bilder und kann dadurch Emotionen transportieren, ohne dass sie ausgesprochen werden müssen. Ich denke da an die Bierszene relativ gegen Ende, wo er nach 9 Jahren Abstinenz dieses eine Bier, er sträubt sich dagegen, aber dann trinkt das halt doch, weil es geht ja um seinen Job und es geht um sein Leben eigentlich. Und dieses Gefühl, diesen Rausch wieder zu spüren, den er bekämpft hat eigentlich all die Jahre. Und das innerhalb von 2 Shots einfach darzustellen, ohne dass da geredet wird, das mag ich einfach. Er ist sehr mutig und sehr klar in seiner Inszenierung und das kommt in diesem Film einfach wieder sehr durch. Der schwarze Humor, überhaupt generell sein Humor, der immer sehr, sehr dunkel ist, aber sehr präzise. Manchmal natürlich auch gibt es kulturelle Grenzen. So, wenn man als Europäer den Film guckt, dann gibt es gewisse Dinge, die natürlich koreanisch oder südkoreanisch konnotiert sind. Aber alles in allem hat mir das schon wirklich sehr getaugt. In der Mitte hat er mich irgendwann so ein bisschen. Also wenn es so losgeht, wenn er anfängt, sein erstes Opfer zu stalken, dieser Sprung, vielleicht generell ist natürlich, weil dieser Film ist das ist keine psychologische Folge, sondern mehr so eine ökonomische Folge. Also der Film zeigt halt so, ohne die Figur psychologisch jetzt in diese Entscheidung abdriften zu lassen, ist das mehr so ein, das ist ja eine Systemerzählung sozusagen und weniger eine Charakterstudie. So, was das System anstellt mit den Leuten. Und als Gewalt als logische Folge sozusagen. Und da geht's ja, der Film hat ja stellt keine moralische Frage in dem Sinne. Wäre das okay, jemanden umzubringen, wenn du in diese Situation gebracht wärst? Weil der Film sagt ganz klar, es ist nicht okay. Hat einfach nur so eine satirische Sicht auf den Kapitalismus und die Folgen dessen. Genau, also alles wirklich mehr als solide, nämlich gut bis sehr gut. Ich würde sagen, nicht sein stärkster Film, weil er vielleicht auch nicht so stark nachklingt und weil es auch ein Thema ist, dass das Bild an sich ist jetzt kein neues, würde ich sagen.
Nee,
definitiv aber, nicht. Wie er in seinem Stil das alles inszeniert. Und es gab viele kleine Details, auch die einzelnen Figuren, die Frau vor allen Dingen, wie die funktioniert, wie sie handelt, die Tochter,
die
so ein bisschen autistisch veranlagt ist und auch ihre Rolle, sie hat ja einen Job aufgegeben, bei dem sie eigentlich besser verdient hat und weiter und so fort. Genau.
Ja, also das ist wirklich, also die Welt oder Familie und die Charaktere, die er da aufbaut, die funktionieren wahnsinnig gut und bauen so gut aufeinander auf, auch wie sie so zusammenspielen und so viel Liebe zum Detail. Alleine die erste Szene, wo sie zusammen grillen, also wie es schafft, innerhalb da von einer Sequenz von 5 Minuten wirklich zu etablieren, wie diese Familie funktioniert. Mit ihren anfangs ja noch 2 Hunden auch, die sie dann aufgrund der finanziellen Lage, in die sie kommen, abgeben müssen. Aber das ist wirklich wahnsinnig liebevoll gestaltet und mit so viel Liebe zum Detail, dass auch da ja schon viel auch Vorarbeit geleistet wird, was dann sich hinten raus natürlich wieder auszahlt im Sinne von Witzen oder eben Entwicklungen und wie Charaktere handeln. Das auf jeden Fall wahnsinnig gut, wo der Film mich tatsächlich beim längeren Nachdenken dann ein bisschen verloren hat, und deswegen finde ich ihn auch im Vergleich zu Decision to Leave nicht so stark, ist, dass diese ganzen Momente, in denen er ja falsch handelt und den Weg der Gewalt sozusagen eintritt und sagt, nee, er wird jetzt hier sozusagen eine Person umbringen und den nächsten und so weiter und so fort. Für mich wertet das alles so ein bisschen ab, weil der mit dem Filmtitel No Other Choice irgendwie dieses, ich habe mich gefragt, war er wirklich so mit dem Rücken an der Wand gestanden in diesen Situationen? Und das war er für mich irgendwie von Anfang an überhaupt nicht. Es war vielleicht das, was er dachte, er kann nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass er immer eine andere Wahl irgendwo hatte oder immer die Wahl hatte, nicht diesen Weg zu gehen, vor allem oder vorrangig daran, dass auch wenn er 25 Jahre im gleichen Business, im Papierbusiness gearbeitet hat, dass er immer noch, also er hatte ein Hobby gehabt, seine Pflanzen und auch da, selbst seine Frau war da ja auch daran, das zu pushen, dass er vielleicht was anderes macht, und es muss ja nicht das sein. Und diese Sturheit im Charakter, und das mag definitiv was Kulturelles sein, zu sagen, es muss dieses eine sein und ich habe keine andere Wahl im Leben, das fand ich, hat dann diese ganzen Entscheidungen, die er hinten, also immer wieder getroffen hat, so für mich ein bisschen abgeschwächt, weil er nie wirklich so sehr mit dem Rücken an die Wand gestanden hat, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe dir ab, dass du gerade keine andere Wahl hattest, als jemanden umzubringen. Und da hätte für mich irgendwie extremer sein müssen, vielleicht. Gar nicht mal in der Brutalität, also überhaupt nicht. Das war gutes Maß an Brutalität. Aber irgendwie den Charakter noch mehr an den Rand der Verzweiflung bringen müssen für mich, als dass das unter diesem ganzen Deckmantel, okay, ich verstehe es, du hattest wirklich keine andere Wahl, zu machen. Mhm. Und so konnte ich auch insgesamt, oder kann ich auch so seinen Weg am Ende gar nicht mehr so nachvollziehen, wie ich das im Film noch konnte, wo ich wirklich sage, okay, das mach's, ja, das irgendwie, auch wenn es falsch ist, ich verstehe es, warum du es machst. Das kann ich im Nachhinein nicht mehr so sagen und finde tatsächlich das, was du eingangs mich gefragt hast, die interessantere Frage. Also so die Perspektive der Frau daraus, wie sie das nach und nach mitbekommt und eigentlich nicht direkt den Riegel davor schiebt, sondern eher oder ihn dahingehend ja unterstützt, verstehen möchte und dann letztendlich auch deckt.
Mhm. Ja, also ich denke, dass der Film sich halt sehr bewusst ist dessen, dass das hier keine moralische Frage ist. Und ich glaube, dass der Filmtitel an sich schon schwarzer Humor ist. No Other Choice. Er hatte nämlich sehr viele andere Choices. In der ersten Begegnung mit seinem ersten Opfer wirft er dem Opfer ja sogar vor, auch eine sehr gute Szene, wenn sie sich über der Musik noch anschreien müssen und er seine fünf Backhandschuhe noch auszieht, die er da als Schallschutz irgendwie noch oder als Versteck hat. Da schreit er ihn ja an und wirft ihm ja vor, dass er sich doch hätte einfach einen Job als Aushilfe irgendwo suchen können. Er hatte doch ganz viele Möglichkeiten. Warum sitzt er nur zu Hause rum und ist besoffen und ignoriert seine Frau so irgendwie? Also er wirft ja das, was wir ihm ja quasi als Zuschauer vorwerfen, du hast einen anderen Choice, wirft er dieser anderen Figur vor. Und es geht ja ganz offensichtlich um eine Person, die nicht mal im Ansatz darüber nachdenkt, was anderes zu machen. Also das kommt ja nicht mal in seinen Sinn. Das ist für ihn, er hat sich das hart erarbeitet und es geht sehr viel natürlich auch um sozialen Status. Also auch warum die Frau sich dann so entscheidet, wie sie sich entscheidet, hat ja viel damit zu tun, dass sie das, was sie hat, auch beschützen will und wieder zum Status quo zurückkehren möchte. Der Sohn kommentiert ja einmal, dass Mama, du hast zu uns immer gesagt, dass wir deine Karriere kaputt gemacht haben, so nach dem Motto, die Kinder kamen auf die Welt und dann konnte sie nichts mehr machen.
Ja.
Also sie ist ja auch, auch nicht ohne. Und also ich habe den Film nie, deswegen, es ist keine psychologische Studie, wo wir nachvollziehen sollen, also für mich war das so, warum er das macht und dass wir das dann beurteilen, sondern wir sehen, dass er es halt macht und dass es eine Systemkonsequenz ist. Interessanterweise, das hatte ich nach dem Kino, hatte ich das schon erwähnt, dass ich war bis zum Ende auf seiner Seite, witzigerweise. Und das kann jetzt mehr über mich aussagen als über den Film, aber dass der Film für mich es trotzdem geschafft hat, dass man irgendwie hofft, dass er nicht erwischt wird, dass er seine Frau behält, weil es geht ja auch noch um Affäre und Eifersucht und so weiter.
Ja.
Und auch seine Rolle als Mann, ne? Dass, wie ist er noch männlich genug, wenn er nicht mehr arbeitet und so. Und alle Männer darin haben dieses Problem. Und trotzdem war ich war so richtig erleichtert am Ende, aber das Ende, aber er kommt ja damit durch mit diesen Morden, ist aber trotzdem so eine düstere Zeichnung der Zukunft, denn er ist am Ende degradiert worden eigentlich zu so einem KI-Aufsichtsmanager, der einfach auch innerhalb eines Jahres einfach wieder gekündigt werden könnte, wenn sie ihn auch nicht mehr brauchen. Das heißt,
Für was war diese ganze Tortur, die er durchgemacht hat sozusagen?
Richtig, dafür, dass er jetzt das Licht morgens einmal anmacht und guckt, ob die Roboter in die richtige Richtung fahren. Und das hat halt sowas Dunkles und Deprimierendes, dass ich das halt wirklich als Systemparabel empfunden habe und nicht als, ist das eine logische Konsequenz, die er da
Ja,
aber ich verstehe deinen Punkt.
Definitiv. Punkt, ja. Und es ist also auf jeden Fall ein Kacksystem. Und ich glaube auch in gewissen Branchen, die, ich meine, es ist, dass Arbeitskräfte durch Maschinen, durch KI und so weiter ersetzt werden, ist aktueller denn je. Deswegen finde ich es auch gut, dass sie ihn dahingehend ein bisschen, also die Story, ins Jetzt auch gebracht haben, das macht es ein bisschen mehr relatable, vollkommen nachvollziehbar. Dennoch ist ja dieses gleiche System voll von Möglichkeiten. Aber vielleicht ist das auch eine europäische andere Perspektive auf diese Dinge oder meine, die da einfach sagt, dass also auch wenn man irgendwie in so einem kapitalistischen System gefangen ist, innerhalb dessen gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Dadurch ist das so ein bisschen, weiß ich nicht, ich meine, er hat ja, ich glaube, direkt danach schon irgendwo mal kurz einen anderen Job, in dem er natürlich überhaupt nicht glücklich ist, das hat man ganz kurz nur gesehen, den er dann aber auch auf der Stelle ja kündigt, um zu einem anderen Vorstellungsgespräch zu gehen. Und das macht den Charakter für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so, ich würde ihn gerne einfach so ein bisschen wachschütteln im Nachhinein. So dieses, ja, du hast da sehr, sehr viel gehabt, aber warum, auch wenn du, also weiß ich nicht, das immer aufs System zu schieben, finde ich in dem Fall so ein bisschen,
oder weiß ja, nicht, aber der, also
der Situation der so ein bisschen schwierig, weil er ja die Möglichkeiten hatte und da so selber so versteift drin zu sein. Aber vielleicht ist das auch gerade das, was der Film am Ende aussagen möchte.
Das ist ein bisschen die Pointe des Films. Also der Film stellt sich ja nicht auf seine Seite, sondern ja. Er sagt, schau mal, hier ist ein Dude, der es so absolut falsch macht.
Ja.
Aber gleichzeitig erzählt das was über das System, in dem er gefangen ist. Also es ja. ist halt so diese zwei.
Es ist eigentlich gar nicht so sehr, also dass der Film das System kritisiert, sondern er sozusagen den Leuten eigentlich auf eine humoristische Art und Weise zeigen möchte, was es für andere Wege in diesem System gibt. In dem ja, oder man auch einfach ein sehr, sehr negatives Beispiel zeigt, sozusagen, wie man es ja. nicht macht. So,
ja, ich
so
meine,
kann man es machen.
Er ermordet halt Leute. Also das, ja. das er ist halt auch, er ist gefangen im Herbst seines Lebens. Das ist fast schon noch eine Nebenfigur in dem Film, der Herbst als Setting.
Ja.
Ich glaube, ganz am Anfang sagt, er begrüßt sogar den Herbst, wenn er da draußen am Grill steht.
Ja.
Dann,
ja.
Und das Ganze, der Film ist ja eigentlich sehr, sehr schön mit den bunten Laubblättern immer und den Landschaften. Und ich glaube, das symbolisiert schon als sehr offensichtliche Metapher, wo er im Leben selbst steht und dass er keine Lust hat, im Herbst nochmal versuchen zu müssen, quasi in den Frühling zurückzugehen. Das hat er ja alles schon mal gemacht.
Ja.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch das Haus als zentrale Figur fast schon. Es geht auch darum, dass sie es verkaufen müssen zwischenzeitlich, ja. weil sie es nicht mehr leisten können. Können sich aber nicht wirklich davon trennen. Und deswegen, also da geht es halt ganz viel um Status, um der Film hinterfragt und hält ganz viele Spiegel vor, was wir uns selbst im Leben, was ist uns eigentlich wichtig, ne? Und wenn wir dann vor diese Frage gestellt werden, also es könnte sein, dass du alles verlierst, was du zu Hause hast, weil dein Job, das ja. System ist halt so. Es scheidet dich halt einfach aus, wenn du nicht mehr gebraucht wirst. Ich glaube schon, dass man für sich selbst ein bisschen was daraus mitnehmen kann. Also wie, weil man lacht halt über ihn, aber wie sehr wäre man tatsächlich selbst bereit, was Neues zu lernen, was komplett anderes zu machen oder zu sagen, dass die Partnerin oder der Partner jetzt arbeiten geht, weißt du, und sich das selbst einzugestehen. Und ich glaube, dass das für vor allen Dingen viele Männer als Familienoberhaupt gar nicht so einfach wäre.
Ja, ich glaube, dahingehend konnte mir der Film halt jetzt nicht eine große neue Perspektive bieten, weil ich glaube, ich auch jemand bin, der gerne neue Dinge ausprobiert und lernt macht. Und aber natürlich, du ja auch, wenn noch in einem Alter sind, wo man jetzt nicht sagt, wir machen seit 25, 30 Jahren das Gleiche. Gleichzeitig sind wir in einer Branche, die sich permanent weiterentwickelt.
Ja, mal gucken, nach 25 Jahren Podcast, was wird.
Naja, das, also vielleicht verdienen wir damit ja mal irgendwann unser Geld, who knows. Aber es ist ja trotzdem so, dass wir in einer Branche, also ja, arbeiten, die extrem schnell ist, wo man sich permanent anpassen muss, irgendwie mit der Zeit gehen muss. Ich meine, als ich in der Werbebranche angefangen habe, da war Social Media so ein Ding, ja, das kann man mal mitmachen. So. Und das ist, man hat irgendwie da einen ganz anderen Need, mit der Zeit zu gehen, aber man merkt natürlich auch, das Zeug wird immer schneller und die Leute, die nachkommen, sind irgendwie immer fitter und also so und oder beziehungsweise du kannst gar nicht so krass am Ball bleiben, beziehungsweise wird es schwieriger und da mit der Zeit zu gehen. Aber es ist jetzt noch nicht bei mir zumindest der Punkt erreicht, wo ich sage, ich komme da nicht mehr mit. Und wenn, muss man sich das vielleicht eingestehen und dann hat man hoffentlich irgendwas anderes in der Hand, was man machen
kann. Außer eine Axt.
Und wenn es nur darüber ist, oder nur, was heißt nur, und wenn es nur über Filme reden ist, who knows. Ja. Was du noch gesagt hast, und da muss ich dem zustimmen, er erzählt visuell wahnsinnig stark. Das ist, also ich glaube, eine der Szenen, die mir am meisten hängen geblieben ist, ist, als beim, das, also wirklich das erste Mal versucht, den ersten Mitbewerber auszuschalten. Und zwar nicht bei ihm im Haus, sondern als sie unterwegs sind und diese Treppen und alles kam mir sehr bekannt vor und ich weiß nicht, ob das aus Past Lives war. Aber diese Gegend kam mir so bekannt vor, wie diese kleinen verwinkelten Gassen und so den Berg hochgingen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht...
Ach, wo er den Blumentopf...
Genau, wo er den Blumentopf runterwerfen möchte. Wo ich auch mir gleichzeitig gedacht habe, kann ihm in dem Moment nicht der Groschen fallen, sozusagen, er hebt ja eine Pflanze hoch. Er nimmt sich ja sogar die eine dann mit. So dieses, du hast das Werkzeug, mit dem du, du hast gerade sozusagen die Entscheidung, damit jemanden zu töten. Oder du nimmst dieses Werkzeug und gehst einen anderen Karriereweg. Er hat es ja sozusagen, er hat es mehr oder weniger in der Hand gehabt und wahnsinnig visuell starkes Bild, abgesehen davon, wie das natürlich inszeniert wurde. Aber da war ich schon so, es ist direkt vor dir. So, mach was mit Pflanzen.
Ja,
aber
das ist ja, das ist ja richtig gut eigentlich. Dann.
Ja.
Der Film stellt ihn dahin in diese, in diesen Moment und er entscheidet sich halt dagegen.
Ja,
die Omi, ist die Omi ist auch ja im Hintergrund, die fragt, ob er Kraftsport macht.
Ja. Deswegen wahnsinnig cool. Aber es war sozusagen ja auch der Tipping Point des Ganzen,
wo er sich
ja da dann dagegen entschieden hat. Wobei ja seine Fähigkeiten als Botaniker sozusagen ja dann doch beim vorletzten Mord doch noch ganz gut zur Anwendung kamen.
Ja. Ich hatte auch so ein bisschen American Psycho Vibes, weil die Polizei ja ganz oft, also nicht ganz oft, sie kommt ja ein paar Mal bei ihnen vorbei und sie scheinen ja eigentlich immer auf der richtigen Spur zu sein. Also sie finden Patronenhülsen und ich glaube, die Frau vom ersten Opfer identifiziert sogar die Waffe, die er besitzt oder mit er, ne?
Ja.
Also keine Ahnung, oder als die Polizei kommt und er muss noch aufs Revier fahren, hat er noch die Leiche im Kofferraum und so. Also eigentlich, er ist ständig davor, geschnappt zu werden, aber er kommt halt mit allem total glücklich immer durch. Und das ist bei American Psycho, das ist ja auch immer so, also irgendwann ist das Ganze an so einem Punkt, wo er, alle wissen offensichtlich Bescheid, was er macht, aber er wird immer noch gedeckt und geschützt vom System. Also das ist ja die Aussage des Films quasi. Und das war hier auch so ein bisschen immer, also alles hat ihn geschützt irgendwie.
Ja, ich fand, es war eher so ein bisschen halt lucky.
Ja, ja, also nicht, dass die so Polizei ihn schützt, Chance, sondern
weil das so, also mir ging, also ich fand die Story auch gar nicht so spannend und ich hatte auch, also auch weil man dann sehr schnell gemerkt hat, darum geht es überhaupt nicht, ist das sozusagen dieses, es wird jetzt kein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Mir ging das allerdings so ein bisschen zu schnell, dass sie auf einmal bei ihm vor der Haustür standen. Und also, wie gesagt, Film geht da überhaupt nicht drum, aber ich war auf einmal so, wie kommen die jetzt so schnell auf ihn? Und irgendwie hat man es gefühlt nicht.
Naja, es kommt, so ganz, also sie kommen ja auf ihn, weil er auch in der Branche arbeitet und einer der wenigen, also die, ich glaube sogar Bewerber auf diese eine Stelle sind. Und
ja, ich fand das also ein bisschen.
Sie machen ihren Job eigentlich richtig und müssen nur noch zuschnappen, mehr oder weniger. Und er verplappert sich ja eigentlich auch die ganze Zeit.
Ja, das, ich fand
es. So, ist eigentlich ein witziges Element, ja. Dass er,
ja, also da irgendwie die.
Wie so ein Trottel da halt so durchstolpert.
Ja, ich fand es aber auch überhaupt diese Connection, dass die alle Bewerber auf eine Stelle waren, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. In mir war es ein bisschen zu konstruiert und schnell, dass sie da waren, das so ein bisschen, um da noch ein bisschen eine andere Komponente reinzubringen. Aber wie gesagt, das ist, er kann auch ein Verständnisthema sein durch Untertitel lesen.
Ein anderes starkes Bild, wo ich dich fragen würde, wie du es verstanden hast, weil ich weiß noch nicht wie, ist, am Anfang hatte das Bewerbungsgespräch, bei dem er sich nicht gut anstellt und in so einem Hochhaus sitzt, wo die tiefstehende Sonne reinscheint und ihn blendet. Ja. Und er versucht sich immer so wegzuducken. Und einer dieser CEOs, keine Ahnung, der ist dann so im Gegenlicht, wie so eine schwarze Silhouette. Das war so ein ganz bewusst gewähltes Bild und ich weiß nicht genau, was das sagen sollte. Also dieses übermächtige, die dunkle Figur, die Marionette, die, oder die, die, nicht die Marionette, sondern die, der dunkle Strippenzieher sozusagen, von dem er geblendet ist, so irgendwie. Aber es war so ein ganz obvious Bild irgendwie.
Ich glaube auch, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber, ehrlich gesagt, gemacht, aber gefühlt halt diese, du bist ein Spielball hinter diesen Männern in Anzug, irgendwie, die für den Kapitalismus stehen und du sie aber gar nicht wirklich siehst, sondern nur so schemenhaft, weil eben, keine Ahnung, du davon, also weil du vom System geblendet bist, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das so lesen kann. Ich habe eine andere Interpretation, fällt mir jetzt aus dem Stegreif nicht wirklich ein.
Und eine andere sehr starke Szene ganz am Ende des Films ist, wenn die Tochter auf einmal sehr virtuos anfängt, Cello zu spielen, nachdem sie, man hört sie da, davor immer nur so rumquietschen eigentlich auf ihrem Instrument und die, es ist der Familie auch ganz wichtig, dass ihre Tochter Unterricht bekommt, jahrelang, weil sie soll, ne, da auch ein bisschen was Asiatisches einfach, dieser, ne, dass das Kind bis dazu gezwungen wird, ein Instrument sehr gut zu beherrschen, ein klassisches Instrument und die Lehrerin, also ich hatte das da so interpretiert, dass sie die Eltern anlügt und sagt, sie braucht einen noch besseren Professor, sie ist zu gut, sie kann sie nicht mehr unterrichten und wir hören sie im Hintergrund immer noch so einen Ton spielen irgendwie.
Ja.
Und sie ist ja auch, also ich habe sie so ein bisschen als vielleicht autistisches Kind gelesen, die ja immer nur Sätze nachsagt, die sie hört, sonst redet sie nicht.
Ja.
Und ganz am Ende, sie malt zwischendurch diese ganz kuriosen Bilder. Und ganz am Ende, wenn die Hunde endlich zurückkommen, dann spielt sie den Hunden ein absolut umwerfendes Konzert vor und liest die Noten quasi von ihren Bildern ab, die sie gezeichnet hat. Und das war ganz stark, weil das einfach auch so ein Bild war für, also sie wollten die Tochter ja formen, ein bisschen nach den sozialen Normen, die man hat. Ne? So wie sie selbst nach den sozialen Normen gelebt haben, Haus, Karriere und so weiter, wollten sie, dass die Tochter halt auch das macht, was halt Kinder machen in der Gesellschaft so. Und dass sie dabei vergessen haben, dass dieses Kind halt Kind sein muss und einfach macht, wie es macht und lernt, wie es lernt. Und wie gerührt dann die Mutter dann da dazu zuhört. Das fand ich so einen starken Moment, weil er halt ganz menschlich nebenher erzählt, wie falsch diese Familie eigentlich gelebt hat die ganze Zeit.
Ja.
Und es war fast schon märchenhaft. Ich weiß gar nicht mal, ob das eine echte Szene war oder ob das was irgendwas war, was vielleicht gar nicht so passiert ist, sondern irgendwas, was sie sich vielleicht auch wünschen. Also es könnte sogar sein, das ist das die Tochter, die sie sich wünschen, die virtuos spielt. Aber vielleicht wird sie nie virtuos spielen. Und vielleicht war das nur so ein Fantasiegebilde von der Mutter oder so. Egal wie, ich fand's gut, ja.
Fand auf jeden Fall gut und was ich vor allem gut fand, ist, das weiß ich noch, was hängen geblieben ist, dass die Tochter wirklich Cello gespielt hat und zwar die Noten, die man auch gehört hat. Das finde ich sehr oft, siehst du, also dass Leute ein Instrument nicht spielen und im Hintergrund einfach die Musik drüber gelegt wird, aber sie hat wirklich das gespielt oder man hat das gehört, was sie gespielt hat, was ich sehr gut fand. Wahnsinnig gute Szene. So als irgendwie Traumfantasie. Ich weiß nicht, ob es einfach dieses war, diese Zeit ist jetzt überwunden und es kehrt wieder Entspannung im Haus ein und es fügt sich irgendwie zum Positiven. Ich weiß nicht, ob man das. So habe ich hauptsächlich gelesen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen mit dem Nachsprechen bei der Tochter. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt aus dem Stand da irgendeine Interpretation für finde, aber vielleicht findest du eine. denn auch Manso gibt ja auch ein paar Momente, in denen er eins zu eins was wiederholt, was vorher gesagt wurde. Und zwar, als er einmal dabei ist, eines seiner Opfer zu stalken, wird er ja von einem Pärchen überrascht, die er dann verfolgt, die da wandern und dann ein Picknick machen. Mhm. Woraufhin die ja ein Gespräch haben, was er dann später mit seiner Frau mehr oder weniger wiederholt ja, und ja, erzwingen möchte. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das so ein...
Also, er connectet in dem Moment ja mit seinem Opfer eigentlich, ne?
Ja.
Weil er sagt ja sowas wie, ich habe 20 Jahre lang, weißt du, wie es sich anfühlt, 20 Jahre lang geschuftet zu haben und dann weggeschmissen zu werden. So.
Ja. Ja, aber irgendwie fand ich das auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht so ganz, wie ich das in den Charakter reinpacken soll, weil er das ja, er wiederholt ja einfach nur das, was er gehört hat, ohne dass er das aber irgendwie selber also vielleicht ist es das erste Mal, dass er Worte dafür findet, in was für einer Situation er sich befindet, weil vorher spricht er das ja irgendwie nie aus, in welcher Situation befinde ich mich gerade und wie geht's mir eigentlich, sondern du verfolgst ihn ja einfach nur darauf und wir lernen über Bilder, dass er irgendwie wieder arbeiten möchte in diesem Business, aber dass er es einmal wirklich ausspricht und ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Connection zur Tochter gibt mit dem Nachsprechen. Ob das so ein, finde ich irgendwie, also mir, ist mir gerade noch eingefallen, so als Beobachtung, dass das ja auch er irgendwie einmal macht. Mhm. Und dann doch ja auch in einem Schlüsselmoment, finde ich auch.
Ja, jetzt wo du sagst, er connectet ja eigentlich zu allen Opfern. Ne? Also auch wenn er in diesen Schuhladen geht, dann erklärt er dem Typen, er erkennt, wir sind vom selben Schlag, wir sind traurig, weil wir keine Jobs mehr haben und er weiß, wie sich's anfühlt. Also er menschelt ja eigentlich mit allen seinen Opfern. Muss sie trotzdem aus dem Weg räumen.
Weil sie ja am Ende, es sind ja, ich weiß nicht, eben die gleichen und die in Anführungszeichen austauschbaren, die alle auf eine Position passen. Ja. Deswegen macht es vielleicht auch irgendwo Sinn, dieses, aber sie erkennen, also er erkennt es schon irgendwie, aber sozusagen, er weiß ja irgendwo auch, dass er nicht der, Anführungszeichen, Bessere unbedingt ist, der für den Job ausgewählt würden oder wird, weshalb er ja die anderen ausräumt.
Okay, ich glaube, es gäbe bestimmt noch ein, zwei Szenen. Wir haben wenig über die Frau geredet und ihre Motive und wie sie im Hintergrund auch eigentlich viele Fäden zieht und ihre Entscheidungen. Sie macht ihn ja mal bewusst eifersüchtig eigentlich und spielt mit seinen Gefühlen.
Ja.
Die beiden sind ja auch nicht sehr ehrlich zueinander zwischendurch. Das ist auch sehr interessant. Gibt es noch was, was du erwähnenswert findest noch in No Other Choice?
Nee, soweit alles gesagt, was auf meinem Zettel steht.
Gut. Nichtsdestotrotz, das Kinojahr fängt gar nicht so schlecht an, ne?
Definitiv nicht. Also ich will ihn auch nicht schlechter machen, als der Film ist. Ich glaube, dass da im Detail einfach sehr viel versteckt ist in dem Film. Irgendwie war er für mich halt an manchen Ecken und Enden einfach nicht ganz so rund und schlüssig. Mhm.
Ja, ist ja okay. Ich fand ihn richtig gut. Mir hat das gut gefallen. Jetzt auch, je mehr ich drüber rede gerade, merke ich, wie gerne ich diese einzelnen Momenten und wie sie inszeniert sind, wie ich mich daran zurückerinnere. Zur Vengeance-Trilogie kann ich ganz kurz was sagen. Da könnte man eine eigene Podcast-Folge natürlich drüber machen.
Dafür müsste ich die Filme nur mal schauen.
Ja. ich habe die in der Reihenfolge, wie sie auch rauskamen, geguckt. Und natürlich haben die ein zentrales Thema, nämlich dass der Vergeltung und der Rache, aber gar nicht mal nur das, da steckt ganz viel Systemkritik auch drin in seinen Filmen kommen sehr viele ähnliche Thematiken vor, selbst in No Other Choice würde man das finden. Der erste, Sympathy for Mr. Vengeance, ist der mit Abstand nihilistischste und düsterste, würde ich sagen, sehr brutal, und vermeintlich kalt, zeigt so die beiden Seiten der Medaille von Rächer und Gerechtem sehr, sehr trocken. Aber hat auch, ich fand alle drei Filme wirklich richtig gut, eine richtig gute Abhandlung. Oldboy ist natürlich der Peak, weil er visuell so ultra prägsam ist. Und ich glaube, ich konnte mich kaum, da hat ja einen mega Twist am Ende noch so, und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich glaube, ich habe den geguckt, als ich 18 war oder so. Und ich glaube, als 18-Jähriger, da empfindet man so einen Film nochmal als wie wenn man Tarantino zum ersten Mal guckt. Das ist so richtig abgefahren, was da passiert. Und der Typ mit dem Hammer und der war 15 Jahre eingesperrt und jetzt muss er sich rächen und so. Und ihn jetzt nochmal zu gucken, hat mir eine ganz andere Perspektive auf den Film gegeben und seine Themen. Und Lady Vengeance dann als Abschluss richtig gut, weil er dann aus der weiblichen Perspektive eigentlich erzählt und das wie eine Frau anders mit der Thematik auch umgeht. Und also ich denke, dass alle, die Park Chan-wook-Fans sind, die uns jetzt gerade zuhören, genau die Filme wahrscheinlich gesehen haben. Deswegen will ich da gar nicht so viel da reingehen. Aber fand ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Hat mir gezeigt, dass ich doch ganz schön großer Park Chan-wook-Fan bin. Mir gefällt einfach seine Ästhetik und seine Art und Weise, Bilder sprechen zu lassen.
Ja.
Hast du noch was erzählen? Hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, tatsächlich nicht. Keine anderen Filme in letzter Zeit gesehen.
Wir gucken ja gerade auch genug im Kino.
Ja, die ich hier positiv erwähnen möchte.
Wir haben zum Glück immer eine andere Wahl und das bedeutet, dass wir uns nicht gegenseitig an den Kragen gehen und noch eine nächste Folge und eine übernächste Folge aufnehmen werden.
Definitiv.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.
Wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?